ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit mir, Michael Riesel, und diesem Thema Sehnsucht nach dem Fußballfest. Gelingt ein neues Sommermärchen? Noch ein paar Stunden, dann ist es soweit. Anpfiff in München, Allianz Arena, Deutschland gegen Schottland, das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2024. Endlich wieder ein Turnier im eigenen Land und die sportlichen Aussichten der deutschen Elf sind gar nicht mal so schlecht. Kriegt Manuel Neuer seine Pannenserie in den Griff? Wie viel hat Altmeister Toni Kroos noch im Tank und wer schießt vorne die Tore, Füllkrug oder Havertz? Fragen, über die sich Fußball-Deutschland in den kommenden Wochen die Köpfe heiß reden wird. Vielleicht auch, um ein bisschen abzulenken von den schlechten Nachrichten, von dem, was um uns herum los ist an Krisen, Krieg und Katastrophen. Die Nation, sie wirkt bisweilen erschöpft, verzagt, zerstritten. Da würde ein wenig Euphorie ganz gut tun. Die EM als emotionale Aufbauspritze. Kann das funktionieren? Gelingt vielleicht sogar ein zweites Sommermärchen? Wir im Forum machen heute den großen Stimmungstest und dazu haben wir eingeladen den Politikwissenschaftler Professor Dr. Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule in Köln, den Sportsoziologen Gunter Gebauer, emeritierter Professor von der Freien Universität Berlin, und die Schriftstellerin und Fußballauskennerin Dagrun Hinze. Und wenn Sie das Forum kennen, dann wissen Sie, dass wir immer versuchen, Ihnen unsere Diskussionen in einer möglichst guten Tonqualität zu liefern. Heute aber ist das ein bisschen schwer. Beim SWR wird nämlich gestreikt, auch in der Technik. Und deshalb müssen wir notgedrungen aufs Telefon ausweichen. Frau Hinze, machen wir das Beste draus. Nicht nur unsere Leitung, auch die Stimmung im Land. Die war zuletzt etwas getrübt. Es wurde geklagt, von einer echten Turnierstimmung sei kaum was zu spüren. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Sind Sie schon im EM-Fieber? Kribbelt da was?
Naja, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, oh Mann, krass, heute Abend ist Anpfiff des Auftaktspiels und irgendwie fühlt sich das noch gar nicht so richtig so an. Ich habe dann nochmal einmal die Nachrichten durchgeguckt und habe gesehen, dass Ilkay Gündoğan sich an uns alle gewandt hat, um zu sagen, er möchte bitte Unterstützung von den Fans für diese Mannschaft. Und da setzte dann ein bisschen ein Kribbeln ein, aber es ist natürlich ein bisschen eingetrübt über das Wetter, über die, sagen wir mal, wackeligen Aussichten, die wir vielleicht sportlich haben und so weiter. Ich denke, es steht und fällt mit der Stimmung genau wirklich damit, wie dieses Auftaktspiel heute Abend verläuft.
Herr Mittag, es gibt Leute, die räumen sich für solche Turniere den Kalender frei, nehmen extra Urlaub. Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
Nun, nicht längerfristigen Urlaub, wir sind mitten im Semester, das ist nicht machbar, aber natürlich werde ich allein schon aus beruflichem Interesse mir manche Spiele näher angucken und auch das ein oder andere Spiel vor Ort erleben. Die Rahmenbedingungen einer solchen Euro sind so umfassend, so groß und man kann da doch so viel Lernen mitnehmen, auch durchaus aus persönlicher Anschauung, dass man das schlichtweg auch aus beruflichem Interesse unbedingt tun muss.
Worauf richten Sie da besonders den Fokus? Was wollen Sie lernen bei dieser EM?
Nun, die Rahmenbedingungen einer Euro werden immer größer, immer umfassender, sowohl was die Vorbereitungszeit betrifft, als aber auch die Organisation, die Betreuung, die Volunteers, die Sicherheitsvorkehrungen, die ganzen ökonomischen Rahmenbedingungen, auch der Schutz gegen unzulässige Aktivitäten, gegen Ambush-Marketing und andere Dinge. Das ist alles mittlerweile fast auf Fußball-Weltmeisterschaftsniveau angekommen und spiegelt letztendlich auch wieder, welchen Stellenwert welche Bedeutung Sportgroßereignisse haben, und die Euro ist definitiv in dieser Kategorie nahe an den Top-Sportgroßereignissen dieser Welt zu sein.
Herr Gebauer, als Soziologe sind Sie geübt darin, der Gesellschaft den Puls zu fühlen. Wie würden Sie denn die Stimmungslage beschreiben? Mit welchen Erwartungen blicken die Deutschen, blickt die Fußballnation auf diese EM im eigenen Land?
Es ist im Augenblick so eine Stimmung der Verzagtheit, habe ich das Gefühl, der Unsicherheit. Es fehlt die Euphorie. Aber das kann alles kommen. Es liegt eben daran, das hat Frau Hinze ja eben schon deutlich gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie stark die Leistungsfähigkeit der deutschen Mannschaft ist. Und ich glaube, es ist eher so, viele von uns, ich würde mich einschließen, hoffen, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Die ist sehr gut. Wir hoffen, dass sie sehr gut spielen wird, dass sie das abrufen kann. Wir hoffen, dass das Publikum mitmacht. Das ist alles sehr ungewiss. Und ob sich ein Sommermärchen wiederholen kann, ist mir als zweifelhaft. Geschichte wiederholt sich nicht. Oder wenn sie sich wiederholt, wie Marx zu Hegel oder über Hegel gesagt hat, dann ist das im ersten Fall das Original eine Tragödie und das zweite eine Komödie. Ob das nur eine Komödie wird, weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt auf eine deutsche Mannschaft, die zumindest technisch und von den Qualitäten der Persönlichkeiten her sehr gut aufgestellt ist. Und also Hoffnung.
Frau Hinze, wie sehen Sie das, diese Sehnsucht nach einem neuen Sommermärchen? Ist das mehr als eine fixe Idee von Journalisten? Gibt es diese Sehnsucht wirklich?
Also ich glaube, es ist schon ein bisschen eine journalistische Erfindung, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist, also sagen wir mal so, ich glaube, in Deutschland beschwört man sehr gerne die Vergangenheit und hat das Gefühl, dass früher alles besser war. Und jetzt will man unbedingt 18 Jahre später jetzt wieder so ein Sommermärchen wie 2006, obwohl die gesellschaftlichen Bedingungen völlig andere sind. Und obwohl es vielleicht ja auch eine gute Idee wäre, sich wie also eine neue Erfahrung auszudenken, also etwas Neues zu erleben, umzugehen mit den Veränderungen, die in diesen letzten Jahren passiert sind. Und aber um noch einmal sozusagen zurückzugreifen auf 2006, weil man muss sagen, auch vor dem Turnier 2006 war die Stimmung im Land jetzt nicht so besonders gut. Wir wünschen uns zwar heute alle die Probleme von 2006 zurück, aber das Wetter war auch schlecht. Man war nicht begeistert von der Nationalmannschaft, die hatte miese Ergebnisse eingefahren und man traute der nicht viel zu. Und auch die wirtschaftliche Lage im Land war jetzt nicht so, dass alle stabil und glücklich waren. So insofern, ein Märchen kann sich halt immer nur ereignen. Das kann man nicht planen und man kann es schon gar nicht reinszenieren. Und vielleicht wäre es einfach besser, wir würden in der Lage sein, uns was Neues auszudenken für die kommenden Wochen.
Und vielleicht noch hinzuzufügen, ein Märchen passiert dann, wenn ein Wunder geschieht. Ohne Wunder genau. Gibt es keine Märchen. Und das ist die Frage, wo soll jetzt das Wunder herkommen? Aber
ganz genau.
Ein Wunder kündigt sich meistens nicht an, sondern ereignet sich plötzlich. Und das müssen wir jetzt abwarten, wie es geht. Hoffen wir erstmal, dass es kein das Gegenteil nicht gibt, dass das alles friedlich abgeht. Das ist ja auch nicht hundertprozentig gesichert. Da ist ein bisschen Unsicherheit in der Luft, was die politische und die Bedrohungslage angeht. Leider Gottes, das haben wir auch noch nicht gehabt.
Herr Mittag, dass wir uns heute fast 20 Jahre später immer noch an dieser WM 2006, an diesem Sommermärchen berauschen, dass es Eingang gefunden hat ins kollektive Gedächtnis. Woran liegt das eigentlich? Was ist damals in Deutschland und mit den Deutschen passiert?
Ja, das ist in der Tat bemerkenswert, dass dieser Begriff Sommermärchen gewissermaßen zu einer Chiffre für ganz viele Vorstellungen geworden ist, aber wie Sie durchaus treffend gesagt haben, eben auch mittlerweile Bestandteil eines kollektiven Gedächtnisses, ist eines nationalen Gedächtnisses, das besonders, wenn Fußball-Großereignisse anstehen, auch immer wieder bemüht wird. Der Begriff ist damals ja nicht im Vorfeld entstanden, sondern eigentlich erst im Laufe der Fußball-Weltmeisterschaft und er kam auch zunächst eher von außen, durchaus als Kontrast zu Heinrich Heines Wintermärchen, Deutschland ein Wintermärchen, mit dem er 1844 ja sehr kritisch die Zustände in Deutschland beleuchtet hat. Und was damals passiert ist, dass zunächst von außen, aber dann in zunehmendem Maße auch von deutscher Seite selber, die Rahmenbedingungen, die in Deutschland als besonders leicht, locker, unbeschwert, erfreulich wahrgenommen worden sind, Gastfreundschaft, Begeisterung der Fans, reibungslose Organisation, Menschen in den Städten, die auf den Straßen gelacht, getanzt, gesungen haben. All dieses wurde den Deutschen dann gewissermaßen als Spiegel vorgehalten und die Menschen in Deutschland haben das natürlich sehr gerne angenommen, diese Außenzuschreibung, nicht griesgrämig oder ärgerlich oder zurückhaltend zu sein. Und das traf eigentlich, und da würde ich ein ganz klein bisschen meinen Vorrednern widersprechen, oder es passte zu dem Umstand einher, dass die Erwartungen im Vorfeld dieses Sommermärchens doch nicht ganz unbeträchtlich waren. Anders als in diesem Jahr haben wir damals bei diesem Sommermärchen 2006 erlebt, dass Dekorationen mit schwarz-rot-goldenen Flaggen, Veranstaltungen, in der es zur Kultur des Landes ging, dass diese im Vorfeld durchaus schon einen gewissen Stellenwert und eine gewisse Bedeutung gehabt haben, eigentlich eine deutlich größere als sie gegenwärtig, als es gegenwärtig auszumachen ist, in denen die Stimmung doch etwas schwerer auf der gesamten Öffentlichkeit lastet und dem auch diese Unbeschwertheit, die 2006 auszeichnet, nicht zum Tragen gekommen ist.
Ja, die ist ja allmählich entstanden durch die Erfolge in den ersten Spielen. Was ich bemerkenswert finde im Rückblick ist, dass das nationale Element vorher, ich will nicht sagen verpönt war, aber es war nicht so selbstverständlich. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Milieu man gelebt hat, aber dass man mit der Flagge durch die Gegend gezogen ist, dass die Frauen sich die Wangen geschminkt haben mit deutschen Fahnen, dass die Nationalhymne mitgesungen wurde, dass plötzlich die sogar schön gefunden wurde, dass es Flaggenkorsi auf den großen Avenuen gab in Berlin, sofort nach dem Sieg gegen Polen, ein Riesenkorso auf dem Kudamm. an dem sich die Türken mit ihren Flaggen beteiligt haben. Auf der einen Seite eine türkische Flagge, auf der anderen Seite eine deutsche Flagge. Also es waren plötzlich ganz andere Akzentsetzungen, die man überhaupt nicht erwarten konnte. Und wenn ich vorhin von einem Wunder gesprochen habe mit dem Märchen, dann war es das, dass man plötzlich, Sie sagten das, Herr Mittag, gespiegelt bekam, ihr seid gar nicht so schrecklich. Und das wurde dann aber Teil auch der Selbstwahrnehmung. Also man war gewohnt, dass man also Verhalten gegenüber der Nationalflagge, der Nationalhymne und dem Nationalen ist und sich sehr, sehr zurückgehalten hat und auch nicht gemeint hat, Deutsche seien beliebt oder ähnliches. Und am Ende stand, das war wunderbar, ihr wart toll. Und wo seien eigentlich die schrecklichen Deutschen, haben die Gäste gefragt, die Engländer, die ich kannte, sagten, where are your bloody Germans? Ja, waren einfach nicht zu sehen in der Zeit. Das war schon ganz eigenartig. Aber das wiederholt sich nicht so etwas. Das ist nun durch. Jetzt haben wir das gehabt,
aber trotzdem im Rückblick, Frau Hinze, erscheint das wie ein roter Faden in der deutschen Fußballgeschichte, dass all die großen Triumphe, ob das der Weltmeistertitel 1954 ist, der Sieg bei der WM 1990 oder eben das Sommermärchen, dass da immer auch die Frage mitverhandelt wird, wer die Deutschen sind und wie sie sich selber sehen, diese identitätspolitische Aufladung. Ist das auch bei dieser Europameisterschaft ein Thema?
Es wird eins werden, davon bin ich überzeugt. Und tatsächlich, ich würde da auch gerne nochmal zurückgehen in der Geschichte, weil ich kann mich sehr gut an die Weltmeisterschaft 1990 erinnern. Ich war da Schülerin in Lübeck und sah das Finale zu Hause und fuhr dann in die Stadt. Und wir waren ja da nun, also es war kurz nach Mauer, also es war kurz vor der Wiedervereinigung eigentlich. Und die Stadt war voller Deutschlandfahnen. Und ich hatte sowas als 18-jährige Schülerin noch nie gesehen in Deutschland. Und mich hat das zutiefst schockiert damals tatsächlich 1990, weil ich die Atmosphäre, ich weiß nicht, ob ich damit richtig lag, aber ich habe sie als relativ auftrumpfend im Sinne von wir sind wieder wer und auch so dumpf aggressiv wahrgenommen und war wirklich entgeistert und auch fassungslos einfach ob dieser nationalen Symbole, die einfach in meiner Welt bis dahin und auch in meiner Generation einfach überhaupt nicht präsent waren. Das war 2006 natürlich total anders. Also das kursierte dann ja dieser Begriff vom entspannten Patriotismus, mit dem ich bis heute so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Aber auf jeden Fall war es so, dass natürlich die Leichtigkeit mit der spielerisch sozusagen mit den nationalen Symbolen umgegangen wurde und nicht auftrumpfend. Das war natürlich wirklich sehr auffällig, deswegen hat da auch niemand vor uns Angst gekriegt. Und mein Gefühl ist eigentlich, dass was passiert ist 2006 und was zu diesem komischen, rauschartigen Gefühl geführt hat, dass sich die Deutschen wie in sich selber verliebt haben. Ich glaube, eigentlich beginnt 2006 eine Liebesgeschichte. Erstmal wird ihnen ein Spiegel vorgehalten im Sinne von, ihr seid doch gar nicht so schrecklich, wir fanden euch immer so furchtbar und ihr habt immer so schrecklich Fußball gespielt. Jetzt spielt ihr schönen Fußball, jetzt seid ihr wahnsinnig tolle Gastgeber, offen, freundlich, weltoffen. Und auf einmal konnten die Deutschen sich selber so gerne mögen. Und ich glaube, dass sich unsere kollektive Erinnerung an Sommermärchen eigentlich koppelt auch noch an die Turniere 2010 und 2014, weil dann noch etwas passierte, dass wir in Gastgeberländern wie der Regenbogennation Südafrika oder eben in Brasilien, dass wir auch noch von den Gastgebern geliebt wurden und dass die uns die Daumen gedrückt haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns in unserer emotionalen Ausstattung noch nie passiert ist als Deutsche. Und deswegen wird sich das auch nicht so ohne weiteres wiederholen lassen. Und ja, wir werden ein anderes Bild vermutlich auch abgeben, auch vor uns selbst. Ob das zwangsläufig wieder unsympathischer werden muss, sei nochmal dahingestellt.
Darf ich nochmal ein kleines bisschen differenzieren? Ich finde das völlig richtig, was Sie gesagt haben und kann jeden Satz von Ihnen unterschreiben. Das habe ich auch so wahrgenommen. Aber 1990 war eine Euphorie da aufgrund der Wiedervereinigung. Mhm. Und deswegen auch die Flaggen. Das war irgendwie, das hat glaube ich die ganze Welt verstanden, dass man da begeistert war, dass Deutschland wieder vereinigt war und dass man auch diese Flagge gezeigt hat und ähnliches. Das verschwand aber hinterher. Dann kamen allmählich die Mühen der Ebenen und es wurde alles ein bisschen alltagsgrau und die ersten Probleme traten auf, die Entlassung in der ehemaligen DDR und so weiter. Einführung der D-Mark hat auch nicht so viel Euphorie ausgelöst. Zuerst ja, aber dann hat man festgestellt, wie schwierig das alles ist. Und insofern war es so, dass man sich fragte vor 2006, wie wird es mit uns weitergehen? Das war überhaupt nicht gesetzt, dass diese WM war es ja, ein besonders großartiges und schönes Erlebnis werden würde. Das war eher so, dass man ein bisschen beklommen war. Sie sagte, na, hoffentlich geht das auch alles gut und so weiter. Dann hat sich herausgestellt, das haben Sie schön gesagt, eben auch Freunde, das war ein friedliches, fröhliches Fest und so weiter. Das ging aber nicht ganz so friedlich und fröhlich weiter. Also ich habe es in Berlin erlebt, dass dann die nächsten Großereignisse mit Public Viewing, das war erstmal die EM 2008 und dann 2010 die WM, dass man da schon praktisch in Nationalkluft vor dem Brandenburger Tor erscheinen musste. Und wer das nicht anhatte, der kriegte erstmal einen auf den Dötz. Also wo gesagt wurde, was suchst du denn hier und hast du was gegen Deutschland und so weiter. Hat sich dann sehr schnell aus diesem sogenannten Partypatriotismus eine Art Konvention entwickelt, dass man selbstverständlich mit Nationalsymbolen durch die Gegend fuhr, dass auch die Autos dann bei den Außenspiegeln neue Bezüge erhielten und so weiter und so weiter. Das wurde dann schon sehr fordernd. Und 2014, das war natürlich ein großartiger Erfolg, aber die Brasilianer, die Gastgeber, die waren nicht so begeistert davon. Die haben höchstens gutiert, und das fand ich dann auch wieder sehr schön, dass die Deutschen im Halbfinalspiel bei 7-0 aufgehört haben, weitere Tore zu schießen. Das war sozusagen.
Naja, und sie haben nicht gejubelt mehr nach dem 4-0. Das wurde ihnen auch hoch angerechnet. Und beim Finale hat ganz Brasilien, Deutschland die Daumen gedrückt, weil es gegen Argentinien
ging. Weil es gegen Argentinien ging, ganz genau. Nicht?
Also das, und weil man die mochte.
Ja, das war dann wieder extrem positiv. Das Auftreten der Mannschaft war klasse, muss ich sagen. Auch bei diesem Sieg gegen Brasilien, wo man erschrocken war, dass man innerhalb kürzester Zeit 4-0, 5-0 vorne lag.
Aber Herr Mittag, die Frage, die sich mit 2006 bis heute ja verbindet, ist, welche Kraft hat der Fußball? Kann er möglicherweise ein ganzes Land verändern?
Ja, ich denke, die Potenziale von Sportgroßereignissen. Wir haben das jetzt sehr stark sozusagen aus der deutschen, aus der Binnenperspektive gesehen. Aber wenn man mal flächendeckend auf Sportgroßereignisse schaut, dann kann man dem Fußball noch in besonderer Art und Weise eine herausragende Bedeutung zusprechen. Und diese Bedeutung ist sicherlich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend bedeutsamer, umfassender geworden. Sportgroßereignisse werden mittlerweile in einer Form inszeniert, eventisiert, ausgestaltet, gelebt, dass sie als Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Interessen herhalten und als solches eben dann auch wahrgenommen werden. Und eine Projektionsfläche, die eben mit Sportgroßereignissen verbunden ist, ist in der Tat die der Nationalen Identitätsstiftung, aber auch dessen, was so in der Wissenschaft als Nation Branding häufiger bezeichnet wird, dass man ganz bewusst versucht, die eigene Nation auch nach außen darzustellen. Das gilt gerade für Staaten, die vielleicht eine nicht ganz so lange Geschichte haben oder die eben auch ein bestimmtes Interesse haben, sich auf der internationalen Karte oder im internationalen Bewusstsein in einer bestimmten Form zu präsentieren. Wir haben am letzten Beispiel, wenn wir bei den Weltmeisterschaften bleiben, Katar gesehen, wie weit das funktioniert, aber auch und wie weit dem Ganzen Grenzen gesetzt sind. Herausragend ist der kommunikative Rahmen, der mit einem Sportgroßereignis verbunden ist, gerade in Zeiten, in denen Kommunikationsstrukturen sich immer stärker ausdifferenzieren oder sogar fragmentarischen Charakter haben, stellt Sport eine der ganz wenigen Klammern dar, die übergreifend Menschen zur Kommunikation anregen und Kommunikation gesamtgesellschaftlich ermöglichen. Und über diese Vermittlungskraft des Sportes und auch die dem Sport besonders innewohnenden Spannungsmomente, so etwas wie das Unplanbare, das Unkalkulierbare, aber auch gewisse andere Formen von Mannschaft, von Gemeinschaftsgefühl, all diese Dinge tragen eben dazu bei, dass diese Sportgroßereignisse eben genau das können, eine Nation mobilisieren, Identitätskräfte wecken, aber eben, das sei auch nicht zurückgehalten, die andere Seite der Medaille immer mit berücksichtigen, auch Abgrenzungen vornehmen, Konflikte schüren und bestehende Gegensätze womöglich sogar vertiefen.
Herr Gebauer, ist der Fußball der letzte gemeinsame Nenner, den diese Gesellschaft hat?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja eine ganze Reihe von gemeinsamen Vorstellungen, zum Beispiel wie Kinder aufwachsen sollten, Beziehungen zur Sprache, zur Schulbildung, zu beruflichen Leistungen und Ähnlichem. Es gibt eine ganze Basis eigentlich, auf der sehr vieles unserer Gesellschaft ruht. Es ist nur so, in Deutschland hat man die Tendenz, Zweifel zu wecken und alles in Frage zu stellen und nicht dran zu glauben, dass irgendetwas gut läuft, sondern gleich wieder sagt, ist das dann auch wirklich so oder ist das nur ein reines Zufallsprodukt und so weiter. Da kann der Sport zumindest vorübergehen und ich hoffe, dass wir das jetzt auch erleben werden, so etwas wie eine Festigung des Selbstbildes gibt und ein bisschen Sicherheit und etwas Zukunftsmut. Das hat man dringend nötig in einer Gesellschaft wie Deutschland. Ansonsten wird ja nun immer wieder gesagt, wir haben die niedrigste Produktivität in Europa, wir sind Schlusslicht. 2006 hatte Merkel zu Beginn der Weltmeisterschaft gesagt, wir sind ein Auslaufmodell, also grotesker ging es eigentlich gar nicht mehr. Und es stellt sich heraus, nein, das sind wir eigentlich gar nicht, sondern wir sind eigentlich eine ganz, ganz tüchtige Nation. Wir können was Gutes organisieren. Das wird man hoffentlich jetzt auch wieder sehen. Züge sind verspätet in Deutschland sehr häufig, aber vieles klappt eben trotz allem noch. Und diese ständigen Selbstzweifel, die wir haben, die können dann zumindest beruhigt werden. Das wünsche ich mir jetzt auch davon. Ich denke auch, dass so etwas eintritt. Dass das Problem ist mit Sporterfolgen, bin völlig Ihrer Meinung, Herr Mittag. Aber das Problem ist ja, dass die nicht dauerhaft wirken. Also auch 2006 hat nicht dauerhaft gewirkt. Das waren vielleicht ein Jahr, zwei Jahre oder so etwas. Das härteste Beispiel in der Hinsicht ist der Sieg der französischen Nationalmannschaft. Da ist die französische Nation fast ausgeflippt vor Freude. Es gab riesenhafte Jubelfeiern und vom Triumphbogen hat sich die Mannschaft präsentiert als Bleu Blanc Beurre wurde das da genannt. Also sonst sagt man eben Blau-Weiß-Rot, aber in dem Fall war es nicht rot, sondern das war arabischstämmig. Also man hat die Einheit über die Differenzen gerade mit der Ausgrenzung der arabischen Bevölkerung, arabischstämmig Bevölkerungsteile in dem Fall für nichtig erklärt. Man war der Meinung, Frankreich ist drüber weg mit diesen vielen Konflikten, die es mit den Zuwanderern gegeben hat. Und das stellte sich heraus, ein Jahr später war alles vorbei. Dann war Vater Le Pen in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Da war sozusagen alles pulverisiert. Und das ist eine grauenhafte Erfahrung, die man da machen konnte.
Ausgrenzung ist das Stichwort, Frau Hinze. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck einer Europawahl, eines Rechtsrucks in vielen Ländern. Die Nation nach außen darstellen, hat Herr Mittag vorhin gesagt, das sei die Funktion solcher Sportgroßereignisse. 2006, da war das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Vor dieser EM, da diskutieren wir über das sogenannte Sylt-Video, junge Leute, die zu Partymusik Deutschland den deutschen Ausländer rausgrölen. Muss man sich Sorgen machen über das Bild, das Deutschland als Gastgeber bei diesem Turnier abgeben wird?
Naja, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, um das Bild, was Deutschland abgeben wird, sondern es geht einfach darum, dass man sich Sorgen machen muss um solche Tendenzen in der Gesellschaft, selbstverständlich. Und dass die Europawahlen einem jetzt keine gute Laune machen, obwohl man ja derartige Ergebnisse erwartet hat, ist natürlich auch völlig klar. Also ich finde sozusagen, um nochmal auf diese Wirkkraft von solchen Großereignissen hinzuweisen, ich finde es ja ganz interessant, zu sehen, also genau, also man will sozusagen die Gesellschaft, die Gastgebergesellschaft auch ist, darstellen. Also eine Nationalmannschaft spiegelt auch im besten Sinne Verhältnisse in der Gesellschaft. Und wenn man sich sozusagen nochmal die Reise anguckt, dann muss man ja sagen, dass quasi Diversität in dem Sinne, wie wir sie heute betrachten, eigentlich erst 2010 in der Mannschaft vorhanden war. 2014 war das dann sozusagen in voller Blüte. Und gleichzeitig fing dann im Winter 14, nachdem wir den Weltmeistertitel geholt hatten, schon an, Pegida zu laufen. Also ich glaube, es gibt so ein komisches Nebeneinander von einfach großem Erfolg und dann sozusagen so einer Gegenbewegung von Menschen, die sagen, also die haben ja jetzt nicht reagiert auf den Weltmeistertitel oder auf die Nationalmannschaft, aber sozusagen so eine komische Unzufriedenheit artikuliert, was natürlich einfach gesellschaftliche Veränderungen angeht. Und natürlich haben wir es damit jetzt auch schon wieder zu tun. Also ich meine, also diese Rich Kids da in der Ponybar, das ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderphänomen, was vielleicht jetzt gar nicht so viel mit nationaler Identität zu tun hat, sondern einfach mit schlechter Bildung und Erziehung. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt nicht Sorgen machen müssen, die Leute werden nicht unfreundlich sein zu Gästen. Also das ist ja nicht der Punkt, also, sondern die Frage ist, wie unfreundlich sind wir zueinander und wie unfreundlich reagieren wir jetzt auf Spieler, die in ihrer Familie eine Einwanderungsgeschichte haben und so weiter. Und ich glaube halt, ich bin wirklich der festen Überzeugung, wir sollten das nicht ständig reproduzieren als Problem, jetzt in den Medien gesprochen, und sondern wir sollten einfach darauf setzen, dass eine Selbstverständlichkeit von Repräsentation und Präsenz dieser Menschen und ein selbstverständlicher Umgang damit. Und wir haben jetzt einen Kapitän, der heißt Ilkay Gündoğan. Und diese Dinge sind gut und es dauert lange, bis Menschen sich an sowas gewöhnen. Aber irgendwann werden sie es tun.
Ja, und vor allem, wenn die Mannschaft dann erfolgreich ist, dann nimmt man das sehr, sehr gerne an. Das ist ja das A und O bei der ganzen Sache. Wenn es schief geht, das ist ja mal schief gegangen zwischendurch, und dann waren eben Özil und Gündogan plötzlich diejenigen, die die Niederlage in Katar zu verantworten hatten, weil sie dann auch noch dummerweise den, oder sagen wir mal unvorsichtigerweise, dem türkischen Staatspräsidenten die Hand gegeben hätte, als sei das nicht irgendwie verständlich, das Ganze. Das wurde hochgekocht, auch bis hoch zum DFB-Präsidenten, der sich extrem ungeschickt verhalten hatte in der Angelegenheit. Also man kann aus wirklich jeder Mücke hier einen Elefanten machen, was überhaupt nicht nötig ist. Man könnte zum Beispiel in erster Linie daran denken, dass bei einem Fußballspiel das Nationale, also Nationalität oder Herkunft der Nationalität, nicht thematisiert wird, sondern es geht darum, um eine Mannschaft, die gewinnt oder verliert und die sich über Zweifel erhebt und die beseitigt. Also ich glaube, Fußball zunächst einmal als Spiel, sobald es angepfiffen ist, ist kein politisches Spiel. Es wird natürlich politisiert auf Däubel komm raus von allen möglichen Kräften. Das sieht man jetzt in diesen Zeiten.
Ja, zum Beispiel, wenn Annalena Baerbock sich von der Europameisterschaft wünscht, sie solle ein Friedenszeichen für die Welt werden. Herr Mittag, angesichts des gesellschaftlichen Unfriedens, den wir da gerade erleben. Auf der Fanmeile in Berlin hat der Veranstalter palästinensische und israelische Flaggen verboten. Dazu die Sorge vor Terroranschlägen. Sie haben darauf hingewiesen. Ist das mit dem Friedensfest nicht ein bisschen hochgegriffen?
Da werden zumindest auf den Sport Erwartungen projiziert oder an den Sport gerichtet, die er so ohne weiteres nicht einlösen kann. Das wird ja mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris in ähnlicher Form weitergehen, wo wir mit Blick auf die russischen Athletinnen und Athleten noch andere oder ganz andere Konfliktfragen haben. Ja, also Sport wird immer eine zentrale friedensstiftende Rolle und Botschaft zugesprochen. Die kann der Sport auch durchaus realisieren, weil er eben Menschen, Mannschaften, Nationen zusammenbringt, aber die andere Seite der Medaille ist immer parallel zu sehen, dass eben auch Abgrenzungsprozesse und Gegensätze in gleicher Form zum Ausdruck gebracht werden und auch über den Sport vermittelt werden. Und wohin das Ganze am Ende führt und welche dieser beiden Sichtweisen vielleicht die dominante ist, ist eben nur sehr schwer zu steuern und bewusst strategisch auch zu planen, sondern hängt eben auch von vielen Rahmenbedingungen ab, die bisweilen eben aus der Situation aus sich heraus ergeben.
Der Sport ist ja eigentlich eine ambivalente Angelegenheit, wenn man ihn als Konkurrenzsport betrachtet. Und der Leistungssport, Fußball ist es das, im höchsten Maße, fordert natürlich ständig zum Vergleich auf. Das ist einerseits eine sehr schöne Sache, weil es friedlich ist und nach 90 Minuten oder 120 Minuten wird abgepfiffen. Dann haben wir ein Ergebnis, das wird normalerweise anerkannt, weil es korrekt ermittelt wird mit Schiedsrichtern und so weiter. Und da kann man sagen, das ist einerseits friedensstiftend, das ist eine gute Rolle des Sports. Da können auch Konkurrenten, die sonst sich nicht leiden können, die können in den Wettkampf eintreten und man kann miteinander spielen. Und Schiedsrichter leitet das Ganze. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass durch die Konkurrenzverhältnisse auch sofort alle möglichen Nebenthemen angesprochen werden können, die nicht in den Sport gehören, aber die sofort hineingetragen werden können und dort abgehandelt werden können. Das ist das große Problem. Das haben wir eigentlich in jeder Sportart. Aber im Fußball ist es noch viel schärfer als in anderen Sportarten, weil es so eine riesenhafte Beteiligung gibt auf der Welt und es eben ein Nationalsport in allen möglichen Ländern, vor allen Dingen in Deutschland ist.
Frau Hinze, wir haben gerade über politische Botschaften, über politische Vereinnahmung gesprochen. Wenn wir mal an die WM in Katar zurückdenken, an die Diskussion über die One-Love-Binde und die Mund-zu-Geste, man hat den Eindruck, dieses politische Sendungsbewusstsein, das fehlt der deutschen Elf bei diesem Turnier oder täuscht der Eindruck?
Naja, also das ist natürlich auch eine Konsequenz aus diesem ja doch ziemlich großen Debakel in Katar. Also man muss ja sagen, dass da wirklich der Druck auf diese Nationalelf sich zu positionieren einfach so unendlich groß war, dass die dem nicht besonders geschickt nachgegeben haben. Und das wurde dann noch flankiert von einem wirklich sehr unerfolgreichen und auch unattraktiven sportlichen Auftreten, wodurch sie dann so wahnsinnig viel Häme auf sich gezogen haben, was mir wirklich für die Spieler bis heute unendlich leid tut.
Das heißt, der DFB hat aus Katar gelernt.
Naja, also ich meine, erstmal sind wir jetzt in einem anderen Gastgeberland. Also es gibt jetzt nicht so eindeutig Menschenrechtsverletzungen in Deutschland anzuprangern, wie das sozusagen dieser Winter-WM nötig war oder gemacht wurde. Also das ist das eine. Und ich glaube, es geht auch einfach, also ich nehme auch an, dass die Spieler sehr hoffen darauf, dass sie sich nicht in dieser Art und Weise politisch positionieren müssen, sondern sich konzentrieren können auf das, wofür sie da sind, nämlich irgendwie vernünftig Fußball zu spielen. Und ansonsten geht, glaube ich, die politische Botschaft jetzt gar nicht unbedingt von der Nationalmannschaft aus, sondern natürlich von uns allen. Also es geht darum, wie wir die Leute hier in Empfang nehmen, wie wir uns als Gastgeber erweisen und wie sportlich und fair wir mit den Ergebnissen umgehen, die wir dann erwarten.
Also vielleicht noch ein Wort zu Katar. Mir tat die Mannschaft auch leid, Frau Hinze. Ich finde, dass Sie es genau richtig ausgedrückt haben. Denn sie wurde ja angetrieben durch die Diskussion in Deutschland. So nach dem Motto, nun sagt mal was. Das ist doch schrecklich, was da los ist. Jetzt fahrt ihr dahin, da müsst ihr mitspielen. Das geht ja gar nicht anders. Aber nun positioniert euch mal deutlich offen. Und dann kam diese Aktion, die war zugegebenermaßen nicht besonders glücklich. Und dann kam auch noch eine Niederlage hinterher. Damit war die Sache erledigt. Damit war alles gemein und blöd und doof und ungekonnt. Jetzt ist die Konsequenz daraus gezogen. Also jetzt wird man sich erstmal nicht mehr politisch äußern. Oder wenn, dann auf gar keinen Fall im unmittelbaren Zusammenhang des Spiels. Das ist eigentlich eine vernünftige Konsequenz daraus.
Naja, gleichzeitig äußern Sie sich natürlich insofern, also jetzt diese ganze Debatte um diese unglückliche Umfrage, die da gemacht wurde, ach ist Gott. Ja dann schon auch eine politische Äußerung. Also wenn Ilkay Gündoğan ein großes Interview gibt und sagt, auch wenn es euch allen, also wenn es vielen von euch nicht passt, wir gehören zu Deutschland und so weiter. Und das, also dann ist das natürlich schon auch eine politische Positionierung, die ja auch bis hin zum Bundestrainer ging. Da gab es ja schon wirklich klare Äußerungen, zum Beispiel in diesem Zusammenhang. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sich jetzt gänzlich gegen Stellungnahmen entschieden hätte. Ja,
ganz kurz, Sie reden von der Umfrage des WDR, nach der angeblich sich 21% der Deutschen mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe wünschen. Julian Nagelsmann, der war deshalb ziemlich aufgebracht, hat gesagt, er wolle nie wieder von so einer Scheiß-Umfrage lesen. Herr Mittag, war da auch die Angst im Hintergrund, und das Sportliche wieder aus den Augen zu verlieren?
Ja, ganz sicherlich. Also wenn wir über diese Themen sprechen, und Katar war da sicherlich der Höhepunkt, wobei die letzte Euro 2021 im Nachgang zur Pandemie stattgefunden und ja auch mit Debatten über menschenrechtliche Bedingungen in Ungarn und in anderen Ländern. Baku stand auch zur Debatte. Das waren Debatten, die sicherlich in sehr starkem Maße die Instrumentalisierung des Sportes, des Fußballs vorgesehen haben, und das war wahrscheinlich eine Form von moralischem Impetus, der dem Sport insgesamt nicht gut getan haben. Natürlich können wir nicht naiv und blind durch die Gegend laufen und Sportgroßereignisse einfach so passieren lassen, aber wenn man in einer Form zur Skandalisierung beiträgt, und ich denke, da müssen wir auch den Medien durchaus einen kritischen Blick entgegenwerfen, gerade im Vorfeld von Katar haben die Medien in einer Form diese Weltmeisterschaft skandalisiert, auch mit einer gewissen Einseitigkeit skandalisiert, ohne jetzt die Dinge in Katar in irgendeiner Form schönreden zu wollen. Aber sie haben sie nicht differenziert, wie das andere Organisationen, die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation in Genf und andere getan haben. Das hat in der Tat dazu beigetragen, dass die Prozesse und die Debatten in der Öffentlichkeit in der Tat eine Dimension angenommen haben, die vielleicht über das Ziel hinausgeschossen ist. Und wenn wir uns das in Weltmaßstäben angucken, das lässt sich mit Blick auf Katar in besonderer Weise tun, dann hatten wir solche Debatten vielleicht noch in 3-4 anderen Ländern dieser Welt, aber eben nicht in dem Rest der Welt. Und man hatte eben auch durchaus mit etwas kritischem Blick auf die mit stark moralischer Attitüde agierenden Deutschen geschaut, die eben die Dinge moralinstark betrachten oder auch moralinsauer betrachten und vielleicht manche Dinge auch nicht entsprechend relativieren oder einordnen.
Frau Hinze, war das damals too much?
Naja, also es war vor allen Dingen ja so ein eurozentrischer Blick, der dann auf einmal deutlich wurde. Dann beklagte man sich in Deutschland, dass eine WM im Winter stattfindet, wenn man denkt, naja gut, die ganze Südhalbkugel kann sich jetzt mal freuen auf ein Turnier im Sommer. Also ich fand schon, dass es irgendwie richtig war, sich dazu zu positionieren, weil sozusagen die Entscheidung der Verbände in solchen Ländern Großsportereignisse abzuhalten, ist ja nun was, wofür Spieler nichts können, und man muss sich dazu natürlich irgendwie positionieren, aber ich glaube, es war nicht ganz glücklich. Ich würde noch mal eine Lanze dafür brechen, worüber wir uns nämlich wirklich freuen können und was wir auch als Privileg begreifen sollen. Diese Euro wird auf 10 Jahre lang das letzte große Fußballturnier sein, was in einem einzigen Gastgeberland stattfindet. Also wo man diesen Zauber von Gastgeber sein, längere Zeit in einem Land sein, die Menschen kennenlernen, die Kultur kennenlernen und so weiter erleben kann. Weil wir werden erst 34 mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wieder ein Gastgeberland haben namens Saudi-Arabien. Und in der Zwischenzeit wird das alles in verschiedenen Ländern, zum Teil auch auf verschiedenen Kontinenten stattfinden. Und ich glaube, auch das ist jetzt nochmal ein Anlass zu sagen, wir müssen das feiern, weil darum geht es eigentlich bei so einem Ereignis, dass wir in einem Land die Möglichkeit haben, Menschen zu empfangen und auch etwas übereinander zu lernen.
Jetzt hat der Mitter gerade gesagt, Katar und die Nachwirkungen, das habe dem Sport, das habe dem Fußball nicht gut getan. Das hat auch der Nationalmannschaft nicht gut getan, weil man hatte den Eindruck, in dieser Mischung aus Übermoralisierung und Erfolglosigkeit hat sie sich von den Fans tatsächlich entfremdet und die Fußballnation Deutschland hat der Nationalmannschaft ein Stück weit den Rücken gekehrt. Herr Gebauer, wenn jetzt Ex-Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger zur bevorstehenden EM sagt, Begeisterung zu entfachen ist fast schon wichtiger als den Titel zu gewinnen, hat er dann recht? Und zweite Frage, kann diese Mannschaft das leisten?
Ich glaube, er hat vollkommen recht. Das heißt, man hat bestimmte Erwartungen und wenn diese Erwartungen auch nur annähernd erfüllt werden, kann es zumindest für eine gewisse Zeit dieses Land verwandeln, kann Euphorie bringen, kann eine gewisse Selbstgewissheit bringen, die total fehlt im Augenblick, dass man sich fragt, wo ist das eigentlich alles abgeblieben? Das geht ja bei uns sehr stark über das Gefühl, das erweckt wird durch Fußballspielen. Da hat man das Gefühl, da sind Deutsche bei sich und irgendwie gehört uns das Spiel zum großen Teil auch, nicht nur den Engländern, sondern eben Deutschland mit den 4 Titelerfolgen und der Begeisterung, dem größten Fußballverband der Welt und so weiter, da hat man das Gefühl, das ist irgendwie sehr, sehr deutsch. Da wollen wir auch immer mitmischen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist man verschnupft, dann ist irgendwas ganz schief gelaufen und wir sind schief und wir fühlen uns blöd. Das ist ja so, dass immer so eine Art Zerknirschung über das Land kommt nach solchen Misserfolgen. Und da hat Bastian Schweinsteiger erstmal recht, dass es, wenn er sagt, Hauptsache ist, es geht erstmal gut und unsere Mannschaft spielt gut, der will natürlich auch, dass wir möglichst weit kommen, aber es ist jetzt nicht angesagt, dass wir unbedingt gewinnen müssen, um uns besser zu fühlen. Es kommt darauf an, zu zeigen, dass wir das ganz gut können, sowohl organisieren, als auch Gastgeber sein, als auch Fußball spielen. Und ich denke mal, das sind die 3 Dinge, die wir nicht zu hoch hängen sollten und den Fußball nicht ständig überfrachten sollten. Ich finde auch, man sollte auch nicht auf die Mannschaft, die in Katar sich schlecht geschlagen hat, jetzt eindreschen, weil sie moralinsauer aufgetreten ist. Sie hat versucht, die Forderungen, die an sie getragen worden sind, sag doch mal was zu dem, was da los ist, auf eine etwas naive und ungekonnte, stümperische Weise vorgeführt, als Antwort. Und das Ergebnis davon ist, das machen wir nicht wieder. Das heißt nicht, dass die Mannschaft nicht und die einzelnen Spieler nicht politische Meinung haben. Das ist durchaus auch erwünscht.
Ja, und ich würde auch sagen, die Fans haben sich jetzt nicht wegen irgendeines moralischen Auftretens von der Nationalmannschaft abgewandt, sondern das hat ja auch schon 2018 angefangen und so weiter, weil die einfach keinen guten Fußball mehr gespielt haben.
Die haben schlecht gespielt, ja klar.
Die haben schlecht und auch unattraktiven Fußball gespielt. Ja. Das kommt nämlich noch dazu, weil die Begeisterung 2006 wurde natürlich auch dadurch entfacht, dass wir auf einmal attraktiven Fußball gespielt haben und uns nicht hinten reingestellt haben und irgendwie deutsche Panzer-Rumpel-Fußball gemacht haben, sondern wirklich schön gespielt haben. Und das zog sich durch. Und ich glaube, Begeisterung kann man natürlich, und da hat die Mannschaft ja total Potenzial, die jetzige, kann man natürlich auch darüber entfachen, dass man schönen Fußball spielen lässt.
Ja, vor allen Dingen starken Fußball. Also ich finde, das Schlimme war, wenn ich es aber so deutlich sagen kann als Fußballfan, dass nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft die Mannschaft schlapp war. War uninspiriert, kraftlos, hatte keine großen Ziele mehr. Man hat das Gefühl, das sind alles Herrschaften, die haben nun alles erreicht. Jetzt spielt man irgendwie locker alles weiter. Es ist furchtbar enttäuschend, wenn man vorher gesehen hat, wie enorm ehrgeizig und ambitioniert und zielorientiert gearbeitet worden ist auf dem Fußballfeld und drumherum. Dann solche, inklusive des Nationaltrainers, so eine schlappe Vorstellung zu sehen. Ich glaube, das verbittert, weil die Vorstellung einer deutschen Mannschaft ist ja, die geht energisch ran, die haut möglichst in den ersten Minuten ein Tor rein. Deswegen war sozusagen die Wiedergeburt der Mannschaft dieses wunderbare Tor nach 8 Sekunden von Florian Wirtz. Das war ja gegen Frankreich auch noch. Das war ja fantastisch. Also ich bin da, muss ich sagen, aus meinem Sessel gesprungen. Hab gesagt, ja, genau so müsst ihr es weitermachen.
Ja, das war im März und seitdem ist die Euphorie schon wieder ein bisschen abgeflaut. Aber bleiben wir mal bei der Frage, Herr Mittag, wie konkurrenzfähig ist denn diese deutsche Mannschaft bei diesem Turnier?
Nun, da würde ich durchaus die verhaltene oder latente Euphorie von Günter Gebauer teilen wollen. Also wir haben sicherlich eine der spielstärksten Mannschaften der letzten Jahre, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts. Die dunklen Rumpel-Fußballerzeiten des deutschen Fußballs liegen, glaube ich, in der Tat etwas weiter zurück. Wenn man da mal ganz lange zurückschaut, dann war es vor allen Dingen die Euro 2000, Niederlande, Belgien, ein Vorrundenausscheiden nach einem 0:3 gegen die B-Mannschaft. Mannschaft von Portugal. Das waren wirklich die Tiefen des deutschen Fußballs, die dann aber auch in ihren Reform- und Veränderungsprozessen letztendlich zu 2006 und den folgenden dritten Plätzen bei Weltmeisterschaften und 2014 dann auch hingeführt haben. Also durchaus ein Reformprozess, der dann nach der WM, da bin ich auch bei Gunter Gebauer, etwas in Stottern geraten ist und nicht in der gleichen Form weitergeführt worden ist. Aber das Potenzial dieser Mannschaft und auch die spielerische Qualität geht, glaube ich, weit über das hinaus, was man in den Jahren davor hatte. Deswegen darf man durchaus zuversichtlich sein, ob es gelingt, aus vielen guten Einzelspielern und dem Potenzial der Mannschaft dann auch wirklich das Notwendige an Zusammenhalt und an Teamqualität herauszuholen, was notwendig ist. Das steht dann wieder nochmal auf dem anderen Papier.
Ja, Frau Hinze, Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft mal als eine Mischung aus Rappern und Jodlern bezeichnet, sprich erfahrene Kräfte wie Neuer, Müller und Groß, auch Gündogan, auf der anderen Seite die jungen Wilden wie Musiala und Wirtz. Passt das?
Naja, klar. Also wir haben ja eigentlich, also sozusagen, ich bin jetzt noch einmal ein bisschen eingetrübt durch die letzten beiden Testspiele. Also so, weil man dachte ja eigentlich, ist auf einem super Weg. Ich verstehe alle Entscheidungen, die der Bundestrainer trifft. Ich finde auch die Kommunikation super, die die machen. Also es ist alles transparent. Man versteht die Entscheidung. Man versteht auch die Aufstellung und so weiter, hat nach Leistung nominiert. Und grundsätzlich ist natürlich so eine Mischung aus Erfahrung und Jugendstil natürlich eigentlich etwas, was wir ja alle auch sehen wollen. Nur bin ich jetzt so ein bisschen mit verhaltener Handbremse unterwegs, weil ich gerade dieses Spiel gegen Griechenland dann schon schwierig fand. Also, und man jetzt nicht genau weiß, ob die das auf den Platz kriegen, was sie auf jeden Fall in ihren spielerischen Möglichkeiten haben. Also tatsächlich ist das Thema Torgefahr ist natürlich eins. Und da kommen natürlich auch so Sachen ins Spiel. Also die haben jetzt nicht nur in den beiden Länderspielen viel zu wenig Tore geschossen, die Testspiele, sondern sie haben ja auch, wir haben eben BVB gegen Real, Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, da sind auch keine Tore gefallen von den deutschen Teams. Es gibt dann ein Problem, was wir haben. Und ob wir das so gelöst kriegen, werden wir sehen.
Aber ich glaube, Frau Hinze, wir sollten nicht auch Riesenprobleme daraus machen. Wir haben gesehen, dass Frankreich besiegt wurde, dass Holland besiegt wurde. Das sind zwei enorm starke Konkurrenten und die sich ganz gewaltig angestrengt haben, um gegen Deutschland auf gar keinen Fall zu verlieren. Das ist der Maßstab. Dass man Testspiele jetzt überbewertet, finde ich auch nicht gut. Das ist ja wieder mal der Zweifel, der sofort kommt. Neuer hat einen Ball fallen lassen. Ist es der Richtige? Müssen wir jetzt nicht Ter Stegen reinnehmen? Es gab Abspielfehler. Mein Gott, nochmal, jetzt müssen wir die halbe Mannschaft auswählen. Das ist doch alles nicht vernünftig. Ein Testspiel ist ein Testspiel. Die haben Angst gehabt, dass sie sich verletzen. Das war in der ersten Halbzeit gegen Griechenland fast ein bisschen peinlich, aber die Griechen sind eben ganz harte Knochen. Und dass man sich da leicht verletzen kann, steht fest. Nagelsmann hat sofort reagiert, hat die zweite Halbzeit anders angefangen. Und das Schöne ist, es gab mal wieder in der letzten Minute das Siegtor. Das ist doch herrlich. Das war wie gegen Polen, wenn ich mal 2006 in Erinnerung rufen darf. 2006 gegen Polen stand es 0-0 bis zur 93. Minute, glaube ich. Und dann gab es diesen wunderbaren Pass von Odonkor. Und das führte dann mit direkt verwandelt zum 1-0. Und da war die Euphorie da.
Während, wenn wir bei den Testspielen bleiben, 2006 Deutschland-Italien oder besser Italien-Deutschland, 4-1, ja. März 2006, also ja. Da war auch durchaus die Malaise des deutschen Fußballs präsent, deswegen würde ich auch durchaus dafür plädieren, die Testspiele nicht ganz so hoch zu werten, wiewohl wir dann auch im Halbfinale ja gegen Italien dann auch nicht ganz gut ausgesehen haben, aber das Spiel war von der Qualität natürlich ganz anderes Kaliber.
Wir können nicht aus dieser Sendung gehen ohne einen Blick nach vorne, ohne einen Tipp. Wer wird Europameister und wo landen die Deutschen? Herr Mittag, fangen Sie wieder an.
Nun, ich glaube, dass die Deutschen in der Tat die Vorrunde überstehen, was angesichts des Abschneiden bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht ganz so selbstverständlich ist. Und wenn man berücksichtigt, dass die Qualität einer Euro in der Vorrunde bisweilen höher ist als die einer Weltmeisterschaft, dann muss man das, glaube ich, schon hoch werten. Ob es über das Halbfinale, Viertelhalbfinale hinausgeht, das wage ich dann doch mit einem Zweifel zu versehen. Es hängt eben wirklich von der Teamfähigkeit der deutschen Mannschaft an. Vielleicht werden wir erleben, dass es wirklich die eine oder andere Überraschungsmannschaft geben wird. Mein Geheimfavorit seit Jahren sind die Belgier, die aber dann doch nie ganz zum Zuge gekommen sind, die aber durchaus über gewisse Qualitäten verfügen.
Die zum Verletzungssorgen geplagt sind.
Auch das ist ein Problem. Ja, ja. Auch bei den Franzosen ist das nicht ganz absehbar, wie stark da vielleicht einzelne Spieler den Ausschlag geben mögen. Aber mein Geheimtipp oder mein Tipp sind wahrscheinlich dann doch wieder die Franzosen, die eine wirklich der spielstärksten Teams überhaupt haben.
Also ich freue mir ein Loch in den Bauch, wenn wir es bis ins Halbfinale schaffen. Also tatsächlich, und wenn wir dann auch noch schön Fußball spielen, ist alles gut und dann muss hier keiner mehr rummosern. Ich glaube nicht, dass Deutschland in der Verfassung ist, einen Europameistertitel zu holen, sondern ich denke eigentlich, dass, also mein Tipp ist England, weil ich den Eindruck habe, dass die eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation sind, wie wir damals 2014. Es ist jetzt einfach so fällig, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dieses Jahr dann mal klappt und ich würde es denen gönnen.
Ja, ich zittere vor dem Spiel heute Abend. Also die Schotten, das ist eine harte Nuss. Wenn das gut geht, dann werde ich ganz euphemistisch werden oder euphorisch werden. Ich will es kurz machen, bin ähnlich gestimmt wie Herr Mittag. Halbfinale wäre toll. Ich glaube auch, dass sie es schaffen können. Alles andere weiß ich nicht. Und da traue ich mich auch nicht ran.
Alles klar. Sehnsucht nach dem Fußballfest. Gelingt ein neues Sommermärchen? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Sportsoziologe Gunter Gebauer, der Politikwissenschaftler Jürgen Mittag und die Schriftstellerin Dagrun Hinze. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Riesel.